denke, es gibt wahrscheinlich einiges auch von Ihrer und eurer Seite an Diskussionsbedarf und Wünschen. Möchte mich aber aufgrund der herausstechenden Position hier oben auf dem Podium vielleicht etwas vordrängeln, um noch an ein Ding anzuknüpfen, was Sie im Vortrag nicht genannt haben oder meines Erachtens nicht genannt haben oder nicht in dieser Explizität. Sie sind auf drei Erfahrungsmomente kritischer Theorie im 20. Jahrhundert eingegangen: Archipel Gulag, Amerika und Auschwitz. Und zwei davon haben Sie aktualisiert oder viel mehr erneuert. Ich glaube, dass Sie die Leute weggegangen sind. Jo. Und zwei davon, auf die sind Sie noch eingegangen unter 1989, und der Veränderung der inneren Zusammensetzung der, sagen wir, westlichen Gesellschaften. Und meine Frage wäre, wie verhält es sich dann mit der Frage der Erneuerung von Auschwitz im Denken kritischer Theorie?
Das, was ich am Schluss gesagt habe, ist eigentlich der Versuch zu sagen, dass dieser Impetus, den kategorischen Imperativ zu formulieren, dass es ein Impetus ist, ihn zu erneuern. Ne? Ihn zu erneuern, das heißt eben, nicht, wenn Sie sich noch daran erinnern, an die Formulierung, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Das war Adorno ja selber schon klar. Ne? Auschwitz wird sich nicht wiederholen. Aber nichts Ähnliches geschehe, dafür gibt es sehr viele Momente, über die wir nachdenken müssen und auch die registrieren müssen. Und es ist ein ganz unproduktives Verfahren, intellektuell und moralisch unproduktives Verfahren, immer daran zu messen, was geschieht, ist es wie Auschwitz oder ist es nicht wie Auschwitz, ne? Sondern, also lassen wir uns von den Gedanken ein, dass nichts Ähnliches geschehe. Was meine ich eben, um die gesellschaftlichen Dynamiken zu identifizieren, die, wie ich das jetzt abbreviatorisch gesagt habe, dazu führen, dass Menschenleben nicht zählt. Dass Menschenleben nicht zählt. Und weiß nicht, habe ich jetzt gerade eben China erwähnt. China, das ist so erschütternd, das auch zu sehen, eigentlich nicht. Das ist eine Gesellschaft, die eine Schreckensgeschichte von 150 Jahren, der letzten 150 Jahre hat. Das ist unglaublich, das ist einfach unglaublich, wenn man sich in der allen Zeiten beschäftigt. Doch es ist sehr, sehr schwer, sozusagen, das auf einen westlichen Erfahrungshorizont oder selbst auf einen sowjetischen Erfahrungshorizont zu bringen. Alle Elemente, ne, sind da vorhanden. Würde man sagen, Elemente von Ähnlichkeit. Und trotzdem ist es wiederum spezifisch. Und das ist das eigentlich, was in dem kategorischen Imperativ drinsteckt. Ne? Dass dieses Identifizieren mit diesem Prozess, das ist mal ganz, ganz altmodisch ausgedrückt, ne? Dass die kritische Theorie nur möglich ist, die Substanz der kritischen Theorie ist Solidarität. Ne? Das ist eine Solidarität. Und wie Horkheimer das einmal sehr, sehr schön gesagt hat, Solidarität mit allem Lebendigen. Das ist gar nicht anthropozentrisch gedacht. Horkheimer war wirklich ein sehr, sehr kluger Mensch. Das ist gar nicht anthropozentrisch gedacht. Dass nur die Menschen irgendwie im Mittelpunkt stehen. Sondern dass tatsächlich irgendwie dieses, deswegen fing er auch dann an, sich mit Schopenhauer auseinanderzusetzen und so weiter. Mit welchen Erfahrungen da drin steckt, Erfahrungen im gesellschaftlichen Prozess drin steckt, nämlich, dass hier nicht etwas, ja, was man als Destruktionskräfte, Destruktion des Lebendigen, nicht identifizieren kann. Und da, sozusagen, das ist eigentlich der Impuls für kritische Theorie. Und man könnte sagen, das ist auch das, sozusagen, was über die abstrakte, oder jeder, ein Imperativ muss abstrakt formulieren, das ist kein Imperativ, ne? Aber nicht, was ihm für das Subjekt, das diesen Imperativ ausdrückt und auch ausführen soll, ne, was ihnen ein lebendiger Impuls ist. Ne? Und dieser lebendige Impuls ist eben diese Solidarität. Und das würde ich eben sagen, das ist genau der Punkt, dass sie zum Beispiel Prozesse, wie sie sich im Augenblick abspielen, dass sie, wenn sie darüber nachdenken, eigentlich nicht sagen können, das geht mich gar nichts an. Ne? Das sind halt schwierige Diskussionen, Afghanistan oder sonst was. Ne? Aber das sozusagen, Afghanistan ist auch eine Geschichte, es geht jetzt seit über 30 Jahren. Seit über 30 Jahren ist es sehr kompliziert und komplex. Und der Chaos, was weiß ich, das ist einfach zu sagen, ich bin gegen Krieg, ich bin gegen alles und so weiter. Das ist einfach zu sagen, nicht, aber sozusagen sich da reinzudenken, das habe ich vorhin mit dieser etwas kurzen Formulierung, Kritik der Gewalt. Und diese Kritik der Gewalt, das ist eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Muss genau hinschauen. Und genau hinschauen auch, und da sind uns ja wirklich auch, da haben wir jetzt auch ganz, ganz wichtige Erfahrungen gemacht, eben nach 9-11 und Atocha, nicht? Das ist das heißt eben, da. Was bedeutet eigentlich Terror? Eigentlich nicht Terror in diesen Zusammenhängen und auch das, was in jedem Augenblick geschieht. Der Irakkrieg hat das gebracht, was wir jetzt in den Protokollen sehen aus Afghanistan, ne, die Praxis, alltägliche Praxis von Folter. Ne, und das zerstört, ne, das, genau das zerstört menschliches Zusammenleben. Da können Sie auch nicht sagen, irgendwie, was weiß ich, nicht der. Das ist da weit weg, das ist ja irgendwo in Afghanistan. Also, ne? Die Folterer, die kommen zurück. Ne? Die kommen zurück. Und das ist auch nicht eine gesellschaftsgeschichtliche Erfahrung. Und die habe ich gar nicht hier heute strapaziert. Ne? Natürlich neben Auschwitz, Archipel, Gulag, amerikanische Erfahrung ist natürlich weltweit im 20. Jahrhundert bewegend, nicht die Dekolonisierung. Ne? Die Dekolonisierung ist dann ganz. Ne? Und das ist auch ein ganz komplizierter Prozess. Und da steckt aber auch eben kluge Leute dabei, die darüber nachgedacht haben. Und der so oft geschmähte Franz Fanon, ich hatte das, hat ja am Ende seines In Verdammten dieser Erde, das haben wir die meisten gar nicht gelesen, die haben wir die ersten drei Seiten gelesen und haben gedacht, sie hätten es verstanden. Aber am Ende, nicht, da gibt es ja die Protokolle, die er als Arzt hinter der Front in Algerien gemacht hat, nämlich er hat ja Folteropfer und Folterer psychisch behandelt. Und das ist unglaublich bewegend, schmerzhaft, wenn man das liest, und es ist so aktuell, nämlich sozusagen die Erfahrung ist die, nicht nur dem Gefolterten wird das Leben zerstört, sondern dem Folterer auch. Und auch dann, ne, das heißt also, das sind auch wieder ganz unmittelbare, nicht unmittelbare Dinge, die wir analysieren, in der Gegenwart analysieren, die eine Schlussfolgerung aufzwingen, zu sagen eigentlich, was geschieht eigentlich in dieser Gesellschaft? Und auch immer kombiniert, man kann nicht irgendwie, das ist doch klar, nicht, wer jetzt irgendwie sagt, irgendwie, die Arbeiterklasse wird es schon richten oder sonst etwas, kann man sagen, bis plem plem, die wird gar nichts, wird die richten, nicht? Sondern irgendwie, aber du musst dir darüber Gedanken machen, dass eben diese, nicht, auch unter Bedingungen der Ohnmacht, ne, dass ich in dem Augenblick erstmal sehr, sehr wenig tun kann, ne, aber nicht, sich nicht dumm machen zu lassen. Anfangen neu zu reflektieren. Und das, glaube ich, ist vielleicht abschlusshaft gesagt ein ganz zentraler Gesichtspunkt meines Vortrages gewesen. Es ist ein großer intellektueller und moralischer Fehler, wenn man glaubt, alles ist schon interpretiert. Es geht jetzt nur noch ums Handeln. Sondern man muss neu nachdenken. Man muss neu interpretieren. Die Welt hat sich verändert und vieles in unserem ganzen kategorialen Apparat und auch in den Institutionen, in denen wir es lernen zu denken oder sonst etwas, das kommt alles noch dazu, nämlich, und so weiter. Mit den Universitäten liegt es im Argen, ne? Mit den Schulen liegt es im Argen, mit der Öffentlichkeit, der medialen Öffentlichkeit, das ist ein Desaster, was wir im Augenblick erleben, und hier sind wir noch, hier haben wir es noch gut, ne? In anderen Ländern sieht es viel, viel schlimmer aus, was das anbetrifft, aber sozusagen ist spricht nichts dafür, dass es hier besser bleiben wird. Also da sind Riesenprozesse, gerade nicht die Prozesse, die Institutionen, in denen intellektuelle Arbeit vergesellschaftet wird. Diese Institutionen sind ja selber von dieser gesellschaftlichen Krise erfasst, und das muss einem ja wieder zu Selbstreflexion Anlass geben.
würde das etwas erläutern. Ganz kurz. Denn er geht ja nicht nur weiter in der er beginnt ja nicht nur in der Forderung der Form von Allgemeingültigkeit, Auschwitz als Referenzpunkt des Denkens zu behalten, als Spezifikum und Ähnliches, sondern drängt im Nachsatz ja darauf, dass es darum geht, die Bedingungen der Möglichkeit von Auschwitz und etwas Ähnlichem aufzuheben. Das heißt, das ist ja auch ein Moment der Philosophie und ich denke dann auch der kritischen Theorie, des in der realen Welt liegenden Drangs zur vernünftigen Einrichtung des Ganzen. Und das ist ja ein Moment, dass die Erfahrung kritischer Theorie genauso umschließt, nämlich das Scheitern dieser Emanzipation. Das heißt 1918, mit Scheitern der Revolution, im Zweiten Weltkrieg als kompletter Kollaps derjenigen, auf die man noch irgendwie gesetzt hat und das Ende einer Welt, nicht nur im spezifischen Sinne, sondern auch in einem etwas größeren, Ende eines bürgerlichen Zeitalters in Auschwitz. Und dass ich denke, dass wir auch mit 1989 über die Brücke des Versuchs der Revolte in den Metropolen von 67, die ja auch gescheitert sind als Versuch eines Umsturzes der Verhältnisse nach dem zweiten kategorischen Imperativ von Marx, auch 1989 nicht die Befreiung finden, die menschenwürdig ist. Das heißt, dass die Gültigkeit des kategorischen Imperativs von Adorno über die Fortexistenz der Bedingungen, die es möglich machen, ja immer noch aktuell ist. Und zwar, in beider Hinsicht, das heißt, von der Möglichkeit von Auschwitz nicht als historische Verdinglichung im Norden, sondern als Vernichtung von Juden um der Vernichtung von Juden willen und des Ähnlichen, was als Ähnliches vorexistiert hat, vor Auschwitz und fortexistiert in der Gegenwart.
Ja, dem würde ich ja überhaupt nicht widersprechen. Ich habe nur versucht zu zeigen, irgendwie von den Erfahrungen, gesellschaftsgeschichtlichen Erfahrungen, die für die kritische Theorie im Short Century konstitutiv war, auszugehen, um zu zeigen, wie unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen und als solchen würde ich diesen Umbruch 1989-90, der ja nicht nur die realsozialistische Welt betraf, sondern eben tatsächlich die ganze Welt betraf. Das ist so eine im Westen verbreitete Illusion, dass hier hätte sich gar nichts geändert. Das merkt man dann. Irgendwann wird man schon merken, dass sich etwas fundamental verändert hat. Aber ausgehend davon, dass unter diesen veränderten gesellschaftlichen Bedingungen diese gesellschaftsgeschichtlichen Erfahrungen produktiv gemacht werden für das Erkennen des Neue oder des Neuen im Alten. Das heißt, es gibt eine Verbindung des Alten mit den Bedingungen nach 1989, 90 und aber es gibt auch etwas Neues darin. Darauf zu reflektieren, bedeutet für mich eben eine Erneuerung dieses kategorischen Imperativs, nicht sein Überholtsein. Also um das nochmal klar zu sagen, ich sagte ja bereits, der kategorische Imperativ von Adorno bezieht sich ja auch auf den kategorischen Imperativ von Kant. Und auch bei Kant geht es um eine Praxis. Das macht ihn ja gerade so drängend, den kategorischen, und es ist kein kategorischer Imperativ. Es wäre ein Imperativ, auf den keiner hört oder sonst etwas, sondern es geht um einen kategorischen Imperativ. Das heißt, ein Imperativ, es ist etwas Geistiges, das zum Handeln zwingt. Das ist die Überlegung von Kant gewesen. Nun, Adorno war ja kein Idealist mehr, sondern hier geht es, und das sagte ich, das ist eben hier etwas außertheoretisch. Das Außertheoretische ist konstitutiv dafür, dass etwas kategorisch wird. Eigentlich ein Widerspruch in sich selber. Ein Widerspruch in sich selber. Aber da drin steckt ein Zwang. Ein Zwang zu handeln. In diesem neuen kategorischen Moment. Und das ist das, was ich sozusagen in meiner zweifellos abbreviatorischen Analyse versucht habe zu sagen, was sind die außertheoretischen Momente, Erfahrungen der Gegenwart? Was sind die Erfahrungen der Gegenwart? Und da habe ich den Gegenwartsaspekt stärker betont als den der Vergangenheit. Aber natürlich auch zur die Gegenwart wahrnehmen zu können, gehört Erinnerung. Das habe ich nur heute Abend nicht so strapaziert. Aber die Erinnerung ist tatsächlich eine Ressource, die Erfahrung restituieren kann. Oder Erfahrung braucht sie. Aber Sie haben völlig recht. Das Dilemma besteht darin, dass der gesellschaftliche Normalverlauf dazu tendiert, Erfahrung zu zerstören. Aber um handeln, um denken zu können, bedarf man der Ressourcen. Das heißt, man muss Erfahrung restituieren. Und das bringt mich wieder auf den Eingang des Satzes zurück. Es ist nicht nur die Konsequenz, sich von der Macht der anderen nicht dumm machen zu lassen, von der eigenen Ohnmacht, sondern Adorno schreibt fast hyperrealistisch, die fast unlösbare Aufgabe besteht darin. Und mit diesem Dilemma haben wir uns heute Abend beschäftigt.